dieser neuen Folge geht es um Malen als Wellness. Warum tut uns Malen eigentlich so gut? Ja, mein Name ist Antje Gillind und ich bin die Gastgeberin des Aquarellmal-Podcasts. Ich freue mich total, dass du hier bist und ich heute mal etwas anderes mit dir machen kann. Ich bin gerade hier ein bisschen am Aufräumen bei mir im Atelier und dabei bin ich auf meine Podcast-Archive gestoßen. Die sind auf mehreren externen Festplatten verteilt. Nicht, weil das ein gutes System ist, sondern weil mir diese Festplatten dann irgendwann immer abgeschmiert sind. Und dann habe ich tatsächlich mal die Folge gesucht, die ich dir jetzt quasi noch einmal präsentieren möchte. Und genau diese Festplatte ist komplett kaputt. Aber ich habe damals noch Skripte geschrieben. Und ich habe für diese Folge so viel recherchiert und so viel zusammengetragen. Und ich finde es so wichtig, sich auch noch mal klar zu machen, warum Malen für uns so bedeutsam ist, welche zentrale Stellung das für unsere geistige und auch körperliche Gesundheit hat, wenn wir uns kreativ betätigen, dass ich mir gedacht habe, wenn ich schon mal ein Skript habe, dann kann ich es auch noch mal benutzen. Also ich habe den Podcast wie so viele andere auch im ersten Lockdown gestartet und das ist so ein bisschen das Setting, das ich jetzt nicht mit erzählen möchte, weil es jetzt ja anders ist. Okay, also fangen wir mal an. Die Leitfragen sind: Warum tut uns Malen so gut? Wir wissen ja, dass es uns gut tut. Und warum genießen das so viele? Warum ist es für viele Leute so eine mega Veränderung, wenn sie mit Malen beginnen und sie so richtig merken, oh, jetzt geht es aber alles irgendwie besser? Also, Malen ist natürlich eine angenehme Beschäftigung. Aber so viel sei schon mal vorweg gesagt, würdest du jeden Tag malen, hättest du halt weitaus mehr als nur a nice day jeden Tag. Du hättest auch bessere motorische und besonders feinmotorische Fähigkeiten, ein besseres Erinnerungsvermögen und würdest mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit an Demenz erkranken. Noch dazu stündest du in besserem Kontakt mit dir selbst und mit deinen Bedürfnissen und wärst viel stressresistenter. Wenn man Malerinnen und Maler fragt, wie das alles kam mit ihnen und der Malerei, dann hört man ganz häufig den Satz: Ich habe schon als Kind sehr gern gemalt. Und das sehe ich bei meinem Sohn auch, der malt auch sehr, sehr gern, ganz allgemein gesprochen. Und Kinder sind dann super frei und unbeschwert beim Malen, also gerade kleinere Kinder. Sie malen mit den Farben und den Formen, die ihnen gerade gefallen und genießen diesen Prozess total. Die Leichtigkeit und die Freude des Kindermalens geht später dann häufig verloren, weil gerade in der Schule dann das nicht an sich das Ziel des Malens ist, sondern bestimmte gestalterische Ziele umgesetzt werden müssen und dann wird man darauf benotet und dann wird es alles so ein bisschen krampfig und dann wird man natürlich auch abgewertet, das ist dann schade. Aber man kann die Freude des Kindermalens wiederentdecken. Und wenn das passiert, und das sehe ich halt ganz häufig bei Leuten, die mit mir zusammen malen, dann gibt es so eine richtige Veränderung. Die Party geht dann so richtig los, und zwar in unserem Gehirn. Jetzt ganz ehrlich, pass auf. In Nürnberg und Erlangen wurde vor ein paar Jahren eine Studie zur Auswirkung der Kunstpraxis auf das Hirn durchgeführt. Eine Hälfte der Studienteilnehmer hat regelmäßig Kunstkurse für Erwachsene besucht und die andere Hälfte hat sich unter Anleitung mit kunstgeschichtlichem Material befasst. Das bedeutet, eine Gruppe hat gezeichnet und gemalt, die andere hat sich im Museum Bilder angeschaut und Vorträge dazu angehört. Und alle Studienteilnehmer waren zwischen 60 und 72 Jahren alt, also in dieser Altersgruppe, wo motorische Fähigkeiten und auch geistige schon abnehmen können. Vor Beginn der Studie gab es psychometrische Tests, bei denen die aktiven Hirnareale aufgezeichnet und vermessen wurden. Und im Verlauf der folgenden 2 Jahre wurde das auch immer wiederholt. 2 Jahre wurde diese Studie durchgeführt. Den Äußerungen der Probanden und den Beobachtungen der Kursleiterin zufolge wurde die Beschäftigung mit Kunst von beiden Gruppen als große Bereicherung empfunden. In den praktischen Kursen durchliefen viele Kursteilnehmer eine beachtliche Entwicklung bis hin zu einer eigenständigen künstlerischen Ausdrucksweise. Und die Teilnehmer der rezeptiven Kurse, also die quasi Vorträge gehört und Bilder angeschaut haben, erlebten eine zunehmende eigene Kompetenz in der Betrachtung von Kunstwerken und auch Freude am gemeinsamen Austausch über Kunst. An sich ist es schon mal total spannend, sich überhaupt mal bewusst zu machen, dass es ja mehrere Arten und Weisen gibt, wie man mit Kunst praktisch tätig werden kann. Also ich denke jetzt immer gleich ans Malen, aber du kannst auch auf andere Weise sehr stark involviert sein. Und es ist auch spannend, sich die Auswirkungen von Kunstpraxis auf das Hirn anzugucken. Aber jetzt kommt's. Bei den Malern und Malerinnen hat sich die Widerstandskraft gegen psychischen Stress oder die sogenannte psychologische Resilienz signifikant verbessert. Also statistisch signifikant, das ist kein Zufallsprodukt. Da gibt es eine Regelmäßigkeit in den Datenreihen. Und bei den Vortragshörern war das eben nicht so. Da ist die psychologische Resilienz nicht gestiegen. Das heißt, die Art von Hirnaktivität, die durchs Zeichnen hervorgerufen wird, wirkt sich positiv auf unsere Stresslevels aus. Die Frage ist jetzt, warum und wie, ne? Der Umgang mit negativen Emotionen wird einfacher. Stress ist ja eine negative Emotion. Das Ruhezustandsnetzwerk ist ein Teil vom Hirn, wies bei den Malern und Malerinnen in alle Richtungen einen Zuwachs an funktionalen Verknüpfungen auf. Also es gab mehr funktionale Verknüpfungen in diesem Teil des Hirns bei den praktisch Tätigen als bei den anderen. Da ist mehr gewachsen im Hirn. Was ist das Ruhezustandsnetzwerk und ist es überhaupt wichtig? Also das Ruhezustandsnetzwerk ist eine Gruppe von Hirnarealen, deren Aktivität sich bei Nichtstun, also wenn man etwas tut ohne gerichtete Zielvorgabe, Augen geschlossen, Tagträumen, Gedanken schweifen lassen, solche Sachen, diese Bereiche werden koordiniert vom Ruhezustandsnetzwerk. Und das sind die Bereiche, die zur inneren Welt gehören. Zu seinen Aufgaben des Ruhezustandsnetzwerks gehört das Erleben eines Selbst, das Nachdenken über Vergangenes und Zukünftiges, soziales Verstehen, Vorstellungskraft, Imagination, was könnte eigentlich alles noch sein, dieses Träumen von, ach, ich kann jetzt gerade nicht einschlafen, ich stelle mir jetzt was Schönes vor. Das macht das Ruhezustandsnetzwerk. Und beim Malenden passiert im Ruhezustandsnetzwerk sehr viel. Also das Malen und Zeichnen einen so wichtigen Platz in der therapeutischen Praxis haben, lässt sich damit sehr gut erklären. Im Prinzip werden da Areale wieder aktiviert, die man vielleicht seit Kindertagen nicht mehr angefasst hat, weil alles andere viel, viel wichtiger war und dieses Imaginieren, Tagträumen, einfach sich selbst erleben, ja, in einer Leistungsgesellschaft beispielsweise auch nicht so wichtig ist. Die sensomotorischen Verknüpfungen haben bei beiden Gruppen zugenommen, aber bei den kunstpraktischen, kann man sich ja vorstellen, stärker, weil sie ja tatsächlich was mit den Händen gemacht haben. Eine wichtige Hirnregion bei all dem ist das Präfrontalhirn, welches der vordere Teil des Frontallappens ist. Es enthält Nervenimpulsübertragungen aus dem mediodorsalen Thalamus. Das sind alles Fachbegriffe, die ich im Einzelnen jetzt auch nicht definieren könnte. Aber ich sage dir mal, worauf das hinausläuft. Das Präfrontalhirn kontrolliert Emotionen und gilt als, in Anführungsstrichen, Sitz der Persönlichkeit. Es verwaltet das Kurzzeitgedächtnis und organisiert ein motorisch und emotional angemessenes Verhalten. Häufen sich die Reize im Präfrontalhirn, dann wird auf Dauer das Gedächtnis gestärkt und ein besseres Gefühl für soziales Verhalten aufgebaut. Dass dieses Areal beim Malen angesprochen wird, macht Sinn, denn um kreative Arbeiten zu produzieren, ist es erforderlich, gespeichertes Wissen mit neuen Informationen zu verbinden. Also Malen ist im Prinzip Gehirnjogging. In jeder Malsitzung erinnerst du dich an die vorherige Malsitzung, an andere Malerlebnisse und das speist sich dann immer ein, während du jetzt gerade etwas tust. Und das ist nicht nur bei älteren Menschen so, das ist halt bei allen so. Studien haben gezeigt, dass die Aktivierung des medialen präfrontalen Kortex, also dieser Hirnregion, mit dem Einsatz kognitiver Strategien zur Verringerung negativer emotionaler Erfahrungen verbunden ist. Denkmuster, die die Verarbeitung von Tiefschlägen und Enttäuschung einfacher machen, werden häufiger entwickelt, wenn dieses Hirnareal angesprochen wird, also beispielsweise durchs Malen. Und das deutet darauf hin, dass der mediale präfrontale Kortex für die erfolgreiche kognitive Regulation von Emotionen verantwortlich ist. Also die Verarbeitung, kognitiv heißt ja immer aufs Denken bezogen, die Verarbeitung mit Denkleistung von schwierigen emotionalen Erfahrungen, die verbessert sich, wenn dieses, die verbessert sich durchs Malen. Darüber hinaus korreliert eine erhöhte Aktivierung dieser Hirnregion mit einer größeren Selbstwahrnehmung. Wer bin ich gerade? Wo stehe ich? Was ist wichtig für mich? Für diese Fragen haben Malerinnen zumindest unbewusst und vielleicht sogar bewusst präzisere Antworten. Und ich glaube, ganz besonders dann, wenn sie auch intuitiv malen. Das ist nichts, was ich praktiziere, aber diesen Effekt der größeren Selbstwahrnehmung, den gibt es auch, wenn du realistisch malst. Was die Hand tut, zeigt über einen längeren Zeitraum Auswirkungen auf die Struktur unseres Gehirns. Ich glaube, das wissen wir, dass das Hirn halt plastisch ist und sich immer weiterentwickeln kann, aber wir machen es uns ja nicht häufig so bewusst, ne? Es dauert tatsächlich eine ganze Weile, ehe so ein Hirn sich aufgrund neuer Beanspruchungen verformt. Aber das tut es dann eben. Und darin steckt große Hoffnung. Immer am Ball bleiben ist wirklich die Devise. Und das ist ja nicht schwer, weil man beim Malen so runterfährt, also sich so sehr in einem Ruhezustand befindet, dass das Ruhezustandsnetzwerk angesprochen wird. Das passiert natürlich nur, wenn sonst weiter nichts los ist und wenn man nicht aus einer stressigen Situation heraus malt. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber vielleicht passiert es manchen ja mal so. Und dann ist man eben ganz versunken und entspannt. Und nur dann kann die innere Welt, die im Ruhezustandsnetzwerk ihr Zuhause hat, für uns im Wachzustand erfahrbar werden. Und das ist ja total das Verrückte. Wir haben ja eine innere Welt. Ich glaube, jede und jeder von uns erfährt sich in einer inneren Welt. Bei mir ist es ganz stark beim Lesen. Also beim Lesen habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Buch dass das Buch in meine innere Welt kommt, dass ich mich da so bewege. Und dann ist es in dem Moment ja im Wachzustand erfahrbar. Was ganz toll. Also ja, da möchte ich gerne noch mehr drüber lernen. Das finde ich sehr interessant. Ja, vielleicht fallen dir jetzt auch Parallelen zur Meditation oder zu Achtsamkeitsübungen ein, weil da ist es nämlich genauso. Letztlich geht es auch da um die innere Versenkung. Wie sehr diese beim Malen und Zeichnen eine Rolle spielt, ist mir damals, 2020, beim wiederholten Lesen von Everyday Matters von Danny Gregory klar geworden. Danny Gregory kennst du bestimmt. Er ist ein Kreativer aus der Werbebranche, der viele Bücher übers Zeichnen und Malen im Alltag geschrieben hat. Und er ist auch für mich eine wichtige Inspirationsquelle gewesen, als ich vor vielen Jahren mit dem Urban Sketching angefangen habe. Da gibt es ein Buch, das ist eine Zusammenstellung der Skizzenbuchseiten verschiedener Künstler. Da sieht man ganz viele verschiedene Stile und das hat mich damals so gepackt und so inspiriert, dass ich fortan sofort auch Skizzenbücher nutzen wollte. Und habe ich dann auch gemacht. Also es war ein ganz, ganz einflussreiches Buch für mich. Danny Gregory hat eine schlimme Tragödie erlebt, als seine Frau vor vielen Jahren mittlerweile einen schlimmen Unfall hatte. Und dann querschnittsgelähmt war, ist er in eine Depression gerutscht. Ihr ging es von Tag zu Tag besser. Sie hat sich mit ihrem Schicksal zurechtgefunden, aber ihm ging es gar nicht gut. Eines Morgens kam ihm der Gedanke, er könne ja mal wieder zeichnen. Das hat er früher öfter gemacht. Und er schreibt, dass er sich Zeit genommen und genau hingeschaut hat. Und auf einmal war er weg. Also sein Kopf war komplett leer, sein Atem hat sich verlangsamt und er hat einfach da gesessen und gezeichnet und alles um sich herum vergessen. So beschreibt er es. Irgendwann war er fertig und hat sein Bild angeschaut und war erstaunt, dass er so etwas Schönes gezeichnet hatte. Es war seine Frau, wie sie im Rollstuhl saß und las. Er sagt, der Unterschied lag nicht in der Art, wie er gezeichnet hat. Es war jetzt nicht, dass sein Zeichnen an sich ihn komplett umgehauen hat, sondern es war das Sehen. Er liebkoste jede Ecke, jede sanfte Kurve der Gegenstände auf dem Sofa und in der Wohnung, wollte jeden Knick und jede noch so kleine Falte zeichnen. Und als er anfing, mit dieser Art des Sehens alle Gegenstände und Menschen anzuschauen, da war die Welt auf einmal voller Liebe und Liebenswürdigkeit für ihn. Und das hat ihm einen ganz neuen Umgang mit der Welt und auch mit dieser schwierigen Lebenssituation ermöglicht. Ich fand diese Passage aus dem Buch von Danny Gregory einfach wunderschön. Erstens, weil, ich kann auch Danny sagen, ich habe auch schon persönlich mit ihm ge-emailt. Erstens, weil Danny durchs Zeichnen wieder zu sich gefunden und langsam ein neues Bewusstsein für sein Wohlbefinden aufgebaut hat. Zweitens, weil er ja zu Hause diese Erfahrung gemacht hat. Und ich würde das jetzt mal verallgemeinern und sagen, wir können alle zu Hause diese Erfahrung machen, dass wir Dinge neu sehen lernen können. Man muss gar nicht weit wegfahren. Auch zu Hause gibt es eine riesige Welt zu entdecken. Und wenn du naturbegeistert bist, dann gibt es auch bei dir zu Hause eine ganze Menge tolle Natur zu entdecken. Und letztlich macht diese Passage klar, dass man sich wirklich dafür entscheiden kann, die Welt anders anzuschauen. Ob nun mit dem Pinsel in der Hand oder ohne, oder mit dem Stift oder ohne. Ein Zugewinn an Wohlbefinden ist das liebevolle und achtsame Sehen immer. Die innere Versenkung tut uns einfach gut. Und das ist nicht nur eine subjektive Einschätzung, sondern wie gesehen ist auch objektiv messbar. Trotzdem möchte ich dazu noch eine kleine Begebenheit erzählen, bei der ich auf besondere Weise durch das Malen mit meinem Selbst in Verbindung getreten bin. Zu einem Zeitpunkt, wo es mir gar nicht gut geht. Vor vielen Jahren mittlerweile habe ich an der TU Dresden gearbeitet. Ich habe ein Forschungsprojekt ausgearbeitet, für das ich Drittmittel beantragen wollte. Und nur wenn ich diese Drittmittel bekommen hätte, hätte ich weiter in der Wissenschaft arbeiten können. Wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Und wie das so üblich ist, habe ich das Projekt nach einigen Monaten von persönlicher Vorbereitung in einem Kolloquium vorgestellt und umfassend Feedback zu meinen Überlegungen erhalten. Die Diskussionsrunde war für mich doppelt und dreifach schwer, weil mir mein Projekt nicht so am Herzen lag, wie es eigentlich mir am Herzen liegen sollte. Und mir die Rückmeldungen deswegen auch so ein bisschen egal waren. Das habe ich aber überspielt, also auch vor mir selber. Das war meine letzte Chance, diese Karriere zu meistern sozusagen. Und ich wollte das schon ernst nehmen und es war sehr, sehr anstrengend für mich selbst. Hinzu kam, dass viele Rückmeldungen negativ waren. Und zwar in eine Richtung, dass ich im Prinzip ein ganz anderes Forschungsprojekt aufbauen müsste. Es sah so aus, als müsste ich einfach nochmal super viel Arbeit in diesen doofen Förderantrag stecken, den ich eigentlich nicht unbedingt stellen wollte, weil ich das Projekt nicht durchführen wollte. Und ich müsste dann weiterhin weit weg von meiner Familie, von meinem Liebsten damals, weil mein Sohn war noch nicht geboren, in Dresden wohnen und nicht in Lüneburg, was ich nämlich auch schrecklich fand. Also es war alles doof. Der Diskussionsrunde am Abend folgte eine furchtbare Nacht und am Morgen schleppte ich mich dann wieder in Richtung Büro. In Dresden musste ich dafür durch den großen Garten laufen. Und normalerweise bin ich immer auf dem Weg gelaufen, zwar durch den großen Garten durch, aber nicht über Gras oder so. Aber an diesem Morgen konnte ich nicht an den Wiesen vorbeigehen, sondern bin in den Garten reingelaufen. Ich setzte mich ins sonnenbeschienene Gras
Was ich total witzig finde, weil es war ziemlich kalt gewesen und das Gras war nass. Und ich bin auch gleich wieder aufgesprungen. Es war nämlich erst März. Dann kam mir die Idee, ach, wie schön wäre das, wenn ich jetzt hier barfuß umherlaufen würde. Immerhin ist das Gras ja nass. Und dann habe ich mir Schuhe und Socken ausgezogen und bin mit nackten Füßen durchs Gras gelaufen. Ich habe quasi mich selbst mal rausgelassen, so, weißt du. Und dann sah ich am Rand von dieser manikürten Wiese eine Schlüsselblume. Also da, wo ich ursprünglich herkomme, im Brandenburgischen, habe ich eigentlich nie in der Natur Schlüsselblumen gesehen. In Lüneburg kenne ich mittlerweile ein paar Ecken, wo sie mal wachsen. Ich kannte sie hauptsächlich aus Büchern. Aber da stand eine im großen Garten in Dresden, ganz allein im kurzen Gras. Und sie war ganz besonders schön. Sie war so schön, dass ich mir meine Socken und Schuhe wieder angezogen habe und mein Skizzenbuch rausgeholt habe. Wenn ich mir das überlege, meine Arbeitstasche, die ich mir extra gekauft hatte für diesen Abschnitt meines Lebens, war eigentlich schon fast zu klein für alles, was ich immer mit mir rumschleppen musste. Aber ein Skizzenbuch war trotzdem immer drin. Also ich habe mein Skizzenbuch rausgeholt und habe mich hingehockt und habe die Schlüsselblume skizziert. Und dabei passierte dann bei mir genau dasselbe, was Danny Gregory beschrieben hat. Durch das fokussierte Sehen ist alles andere in den Hintergrund getreten. Mein Atem hat sich endlich beruhigt, der Stress war endlich weg und ich war im Flow. Und alles, was gut in meinem Leben war und was schön in der Welt war, stand dann direkt vor meinem inneren Auge. Ich war getröstet, ruhig und viel zufriedener als vorher. Im Prinzip war die Schlüsselblume für mich der Schlüsselmoment. Und the rest is history, wie man im Englischen sagt. Das mit dem Skizzenbuch habe ich beibehalten, der Rest ist gegangen. Und wie in diesem Moment male ich ja auch am allerliebsten direkt vor dem Motiv. Und du kannst dir jetzt wahrscheinlich denken, warum? Nicht nur, weil ich da so viele wunderschöne Momente schon erlebt habe, wenn ich das gemacht habe, sondern weil durch das genaue Sehen, durch das Nachverfolgen der Konturen, das Erfühlen der Farben, auch ich mit meinen eigenen inneren Konturen und meinen eigenen inneren Stimmungen in Verbindung komme. Das ist so ein dualer Prozess. Es sieht nur so aus, als würdest du dich nur auf das Motiv konzentrieren. Es gibt immer die Chance, dass du auch dich selbst dabei erkundest. Und das ist jedes Mal ein kleines bisschen Wellness. Und ich hoffe, dass du das aus dieser wiederholten Folge 2 mitnehmen kannst. Weil Zeichnen und Malen die Regionen im Hirn aktivieren, in denen unsere Persönlichkeit steckt und die für die Verarbeitung von emotionalem und anderem Stress zuständig sind, werden wir widerstandsfähiger und glücklicher durchs Malen. Das tut nicht nur uns selbst gut, sondern auch unseren Familien und der ganzen Gesellschaft. Und es tut uns auf jeden Fall gut, wenn wir uns selbst durchs Malen erkunden, wenn wir in uns selbst besser ruhen, uns selbst besser kennenlernen. Dann haben wir nach einigen Jahren nicht nur eine ganze Menge interessante Skizzenbücher vorzuzeigen, sondern stehen ganz, ganz anders im Leben. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und vielleicht fühlst du dich angeregt, auch mal zu überlegen, wann hast du das schon mal gespürt, dass dir Malen so richtig gut tut, dass du wirklich eine richtig starke Ruhe erfährst und vielleicht auch so eine Art von Erleichterung, weil du jetzt doch gemalt hast und jetzt ist alles ein bisschen besser. Du darfst dir immer was Gutes tun. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, das vielleicht zu sagen, dass wir unser inneres Gefäß, unsere innere Schatztruhe immer auffüllen sollten, weil das Leben in der Welt, im Alltag sowieso viel von uns verlangt. Da ist es gut, wenn wir unsere inneren Ressourcen stärken. Und wenn du auch mal so einen Schlüsselmoment erlebt hast, so wie ich mit der Schlüsselblume, dann würde ich mich total freuen, wenn du davon erzählst.
richtig gut unterhalten, auch mit anderen, die dann was Ähnliches erzählen, kann man sich bei mir im Naturliebe-Club, ich verlinke den nochmal unter der Folge, das ist meine Mitgliedschaft im Prinzip, so nennt man das ja, wo alles automatisch läuft, nachdem du dich angemeldet hast, regelmäßig neue Tutorials kommen, wo ich jetzt gerade umstelle, dass es auch mal einen Workshop jeden Monat gibt, wo Mitglieder im Vorfeld sagen, du, ich möchte mal Zeichnen verbessern. Und wie ist es eigentlich, wenn ich wirklich Aquarellanfängerin bin? Und darüber hinaus kann man sich einfach richtig gut austauschen und erzählen, was man draußen gesehen hat. Das machen wir am allerliebsten. Und welche Schlüsselmomente es vielleicht auch gegeben hat. Ja, ich freue mich von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.